SWR Kultur. Gast vor 8.
Matthias Egersdörfer ist Komiker und Schauspieler. Als letzterer könnten Sie ihn als Chef der Spurensicherung beim Tatort aus Franken kennen. Als ersterer bekam er neben vielen anderen Auszeichnungen kürzlich erst den renommierten Deutschen Kabarettpreis vom Nürnberger Burgtheater. Da hieß es in der Begründung, kompromisslos und manchmal verstörend lote sein nicht immer sympathisches Bühnenego die Schmerzgrenzen aus. Zitat Ende. Im fränkischen Dialekt füge ich hinzu und bisweilen extrem cholerisch. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Egersdörfer.
Grüß Gott.
Für meinen Job hier wäre das kein geschicktes Vorgehen, verstörend und unsympathisch zu sein. Ich wäre das auch nicht so gern. Ihnen macht das auf der Bühne offenbar Spaß.
Ja, also ich finde es grundsätzlich lustig, wenn Menschen, die eigentlich gar nicht lustig sind, versuchen, Leute zum Lachen zu bringen. Oder anders gesagt, wenn Leute nicht so herzensfroh daherkommen, sondern eher grantelig und böse.
Aber zwischen den Nummern sind Sie auf der Bühne dann schon nett zu den Leuten, oder?
Das kann gut vorkommen, ja. Wir haben jetzt in Schweinfurt neulich, habe ich sehr freundlich mit den Menschen gesprochen.
Langsam heißt Ihr aktuelles Programm. Worum geht's da?
Geht es um Langsamkeit in verschiedensten Belangen. Über Menschen, die mit einer maximal niedrigen Geschwindigkeit Fahrrad fahren, sodass sie, wenn sie noch ein bisschen langsamer fahren würden, umfallen. Es geht um Langsamkeit beim Schwimmen. Es geht um Langsamkeit beim Liebemachen. Es geht um die große Langsamkeit.
Ich meine, wir leben in rasanten Zeiten. Ich merkte bei mir, dass als ich diesen Titel nur las, langsam, hatte es fast was Wohliges, was Entspannendes. Also ist es auch eine Langsamkeit, die wir gut brauchen könnten, um die es Ihnen geht?
Ja, ich glaube, es ist schon ein Wunsch dahinter und es kommt natürlich auch aus einer Not heraus, weil ich grundsätzlich auch ein sehr langsamer Mensch bin, was Bewegungsabläufe anbelangt, was Entscheidungen anbelangt und natürlich die Sehnsucht, dass man in dieser ganzen Zerwürfnis zumindest stellenweise versucht, die Geschwindigkeit ein wenig zu senken.
Ich meine, so eine Sehnsucht nach Ruhe und Behaglichkeit findet man öfter in Ihren Nummern, dachte ich mir. Also wenn Sie oder Ihre Figur nur ungern die Geborgenheit auch etwa der mütterlichen Fruchtblase aufgeben wollen oder einen Biergarten, der schließen muss. Also mahnen Sie da meistens eher mehr Traditionsbewusstsein oder Besinnung an oder doch mehr Beweglichkeit, auch sich selber vielleicht, wenn Sie sagen, Sie sind ein Langsamer?
Also ganz so schlimm ist es nicht. Die Absichten sind auch hoffentlich nicht so klar erkennbar. Nee, es ist jetzt auch kein Entschleunigungsprogramm. Es wird stellenweise, werde ich auch ziemlich laut und bin, glaube ich, für meine Verhältnisse alles andere als langsam und auch nicht betulich und auch nicht, dass man sagt, Mensch, da könnte man die Yogamatte ausbreiten und vielleicht noch Bewegungen dazu machen, wenn er uns seine langsamen Geschichten erzählt. Ganz so schlimm ist es nicht.
Haben Sie denn eine Mission mit Ihrer Arbeit oder einen Gegner oder ein Ziel?
Ja, es geht, glaube ich, schon auch darum, dass man seine Seelenpein äußern darf, über 2 Stunden am Stück sich auslässt über die Sehnsüchte, die Ängste, den Wahnsinn und den Irrsinn. Aber eine Mission, also diese smarten, lustigen Menschen, die mir erzählen, was ich in der Zeitung eh schon gelesen habe, dagegen möchte ich schon gewissermaßen anstinken oder an die weiße Wand der Behaglichkeit ein wenig draufpinkeln.
Das ist jetzt wieder ein Stichwort. Also es kommt bei Ihnen auch vor, dass sich jemand übergibt oder vom Ausgiebigen in der Nase bohren träumt. Also Körperflüssigkeiten spielen durchaus eine größere Rolle bei Ihnen als bei manchem anderen Komiker. Warum ist das so?
Also es geht mir schon um Grundsätzlichkeiten und da gehören natürlich Körperflüssigkeiten in jedem Fall, ich finde, dazu. Ja.
Macht es die Leute verlegen? Ist es der so ein ganz urtümlicher Humor, den Sie da anpieksen?
Also schön finde ich, wenn Leute sagen, dass sie das ganz schrecklich finden, was ich erzähle oder was ich mache, aber eingestehen müssen, dass ich sie zwinge, dass sie lachen müssen. Also das haben mir schon ein paar Leute gesagt und das hat mich eigentlich dann sehr froh gemacht. Ja.
Ich sah ein Video, da wollen Sie eine blaue Weinflasche entsorgen. Es gibt aber nur Container für Weiß, Grün und Braun. Und die Überlegungen, was alles passieren könnte, wenn man jetzt die falsche Flasche trotzdem einwirft, die führen vom vielleicht dafür entlassenen Müllmitarbeiter bis zu einem Chihuahua, der unter rohen Eiern begraben wird und deswegen bei einer Schönheitskonkurrenz scheitert, worauf sich seine Besitzerin das Leben nimmt. Neigen Sie zu solchen Sorgengedankengängen oder wie kommen Sie auf sowas?
Also ich glaube, das ist schon oft schlimm, was ich mir für Gedanken mache. Das geht manchmal ins Märchenhafte, das sind Albträume und Träume, die da entstehen durch Kleinigkeiten, wo ich eigentlich nicht in einem vernünftigen Maß aufhören kann, über irgendeine Sache das Denken zu beenden, sondern es geht immer weiter und es wird immer schlimmer. Es gab mal so eine Fantasie, dass die Welt stehen bleibt, weil ich im Bett liegen bleibe in der Früh. Also dass einfach nichts passiert, dass die ganze Stadt Hamburg Verkehr und Handel und käufliche Liebe und alles einstellt, weil bekannt geworden ist, dass der Egersdorfer sich weigert, heute aufzustehen.
Und was sind sonst die Fundgruben? Also Kindheit, würde ich sagen, kommt auch regelmäßig vor. Wie viel biografisches, autobiografisches steckt dann in so Geschichten vom missachteten oder auch grauslich behandelten Kind?
Also ich wurde eigentlich nicht gräuslich behandelt. Das ist einfach die Geschichte eines sehr verzogenen kleinen Fratzen, der das Nesthäkchen war und, glaube ich, über alle Maßen geliebt wurde und verwöhnt wurde und aufgrund dessen zur Tobsucht neigt und sich wegen Kleinigkeiten aufregt. Unterm Strich gesehen sehr, sehr ungerecht, was ich da veranstalte. Das Aufregen ist das Aufregen von jemandem, dem es sehr gut geht und der eigentlich, ja, Geschichten über schöne Blumen und Schmetterlinge erzählen sollte, aber aus reiner Boshaftigkeit es so verdreht, dass man denkt, der arme Hund, was hat die Welt ihm angetan?
Macht Ihnen das was aus, wenn Sie dann auch kritisiert werden für Ihren Stil, wenn jemand sagt, das ist mir zu vulgär oder das ist mir zu krass oder das ist schlechter Geschmack?
Also ich glaube, ich lese nicht nur dumme Bücher und ich habe auch ein wenig studiert und ein paar Sachen weiß ich. Ich weiß nicht, ob man das erfährt, wenn ich meine Geschichten erzähle. Man kann einfach nicht helfen. Also wenn das jemand schlimm findet, dann ist das ein gutes Recht. Und es gibt ja auch Musik, wo irgendwelche Leute sagen, das ist viel zu laut, das ist viel zu schräg, das ist viel zu schlimm. Die sollten dann auf so ein Konzert nicht gehen.
Wie Ihr Stil und Ihre Arbeit, wie das alles gewachsen und geworden ist, die Komik und die Spurensicherung, da sprechen wir gleich noch drüber. Matthias Egersdörfer ist unser Gast in SWR Kultur am Abend.
I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me.
Matthias Egersdörfer ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Komiker, Schauspieler, geboren in Nürnberg, lebt heute in Fürth. Und diese fränkische Herkunft hört man seinen Figuren schon auch an. Wie wichtig ist der Dialekt, Herr Egersdörfer, gerade wenn man viel schimpft?
Also zu dem Dialekt gibt es eine Geschichte, dass ich mal einen Märchenworkshop gemacht habe und die Leiterin dieses Workshops hat irgendwann zu mir gesagt, wenn ich den Dialekt verwende, bräuchte ich mir keine Gedanken mehr machen zu meiner Figur, die Geschichten erzählt. Und weil ich schon immer ein Freund von pragmatischen und einfachen Lösungen bin und gerne kurze Wege gehe, habe ich das sofort verinnerlicht und dachte mir, naja, wenn das so ist, dann mache ich es mit dem Dialekt. Und dann kam das halt auch dazu, dass ich in freien Theatergruppen in Berlin des Öfteren aufgetreten bin, wo natürlich in den 90er Jahren kein Mensch wollte, dass jemand mittelfränkisch bei einem Off-Theater in Prenzlauer Berg in irgendwelchen halbbesetzten Häusern spricht. Da habe ich versucht, Hochdeutsch zu sprechen und das war auch eine große Mühe, weil ich das mit dem harten P und dem weichen P, ich kann es mir nicht austreiben und dann habe ich den Weg nach vorne angetreten und spreche seitdem Dialekt.
Seit wann erzählen Sie viel und gern lustige Sachen? Schon als Kind?
Ich glaube, ich habe mal eine Kaffeegesellschaft mit meinen Eltern unterhalten. Also das ist immer wieder passiert. Mein Vater war auch ein großer Geschichtenerzähler epische Geschichten hat er auch gerne erzählt, die ausufern und lang waren, die auch immer wieder erzählt waren, aber die ich als Kind immer gehört habe. Meine Vater und Mutter haben, glaube ich, auch so eine Art Stegreiftheater immer aufgeführt, wenn sie unter der Gesellschaft waren, haben solche Showstreits veranstaltet, was sehr zur Belustigung beigetragen hat. Also das hat alles auf mich schon sehr gewirkt.
Wie, Ihre Eltern haben so getan, als würden sie sich streiten?
Ja, also die haben einen Streit inszeniert und damit oft zur Belustigung beigetragen.
Auf die Bühne sind Sie aber dann erst mit Mitte 20, glaube ich, das erste Soloprogramm mit Mitte 30, also eher spät. Hatten Sie vorher einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
Ich habe alles Mögliche mal probiert. Ich habe mal Philosophie und Germanistik studiert und habe mal in einer Internetagentur gearbeitet und habe dann als Lebensrettung irgendwann freie Malerei studiert. Und in dem ersten Semester an der Kunstakademie zu Nürnberg habe ich mein erstes Kabarettprogramm auf die Bühne gebracht und in der Zeit immer überlegt, weil ich ja schon ziemlich alter Sack war, mit was ich denn mal Geld verdiene, wenn es schon mit den anderen Sachen nicht hinhaut. Also ob es mit der Kunst vielleicht hinhaut oder mit dem Kabarett. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ich das mit meinem kurzen Verstand und mit meiner Langsamkeit, das Kabarett hat sich dann irgendwie mir erklärt, wie das laufen kann. Bei der Kunst weiß ich bis heute nicht, wie man da Geld verdient.
Und wann wussten Sie, dass Sie diese schauspielerische Begabung haben? Sie haben das ja nicht gelernt, aber Sie können es trotzdem.
Also ich habe eine Grundausbildung in Improvisationstheater gemacht und da hat irgendwann mal jemand gesagt, dass ich sehr lustig bin. Und es gab ganz früh in den 90ern einen Jandl-Abend. Das war, glaube ich, noch vor meinem ersten Solo, eigentlich das erste Lyrik-Solo, wo ich Jandl-Gedichte vorgetragen habe und was dazu erzählt habe. Da hätte man eigentlich, wenn man schneller gewesen wäre, begreifen können, dass man es damit mal probiert.
Wie wird man dann Spurenermittler beim Tatort? Also in Ihrem Fall?
Da kam ein Anruf und da wurde ich gefragt, ob ich drei Sätze vorsprechen möchte, die mir geschickt würden. Und dann habe ich lange überlegt und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich.
Wissen Sie die Sätze noch?
Nee, Gottes Willen. Ich bin ja Impro-Theaterschauspieler und bin da jahrelang sehr froh gewesen, dass ich mir keinen Text merken musste. Ich kann mit Mühe und Not Sätze auswendig lernen, gerade in dieser Rolle der Spurensicherung ist es ziemlich schwierig, wenn man irgendwelche physikalischen Angaben macht und eigentlich überhaupt keine Ahnung und auch überhaupt kein Interesse an solchen Angaben hat. Das ist oft eine Mühe und eine Qual.
Aber dafür befreit es einen wahrscheinlich als Komiker oder Kabarettist, stelle ich mir vor, wenn man dann so eine Basis beim Fernsehen hat und dadurch schon etwas abgesicherter ist, oder? Oder fühlt sich das gar nicht so an?
Naja, Basis beim Fernsehen, das sind 2 Tage und damit könnte ich, glaube ich, mehr recht als schlecht 2 Monate vielleicht von der Gage leben. Also ausgesorgt hat man als Hauptkommissar der Spurensicherung nicht.
Sind Sie wenigstens dadurch vor allem in Franken berühmt? Also wenn Sie beim Einkaufen auf den letzten Tatort angesprochen?
Ja, ich habe beobachtet, dass irgendwelche Leute auf mich zugekommen sind, die nicht einmal mehr Sätze sprechen, sondern Tatort zu mir gesagt haben. Und ich habe dann mir angewöhnt, am Anfang habe ich noch längere Sätze gesagt und ich habe dann aber aus Absicht immer genau gesagt. Und damit war das Gespräch dann beendet.
Und jetzt ist erstmal am Freitag die Premiere von Langsam. 2 Previews haben Sie bisher gespielt, habe ich gesehen, gerade jetzt am Wochenende. Wie ist die Stimmung? Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit so einem neuen Programm anfangen?
Ich habe das alles vergessen, dass wir ein neues Programm haben. Ich mache es immer mit meiner Lieblingsregisseurin, die mich seit einigen Jahren mich da begleitet. Und das war wie ein schöner, langer Traum, wie immer, unsere Zusammenarbeit. Und natürlich hat man einen großen Bammel, oder ich habe einen Bammel, weil man ja jetzt was erstellt, wo ich ja ein paar Jahre damit durch die Gegend ziehen muss. Und die Frage ist, komme ich durch oder komme ich nicht durch?
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit, wenn das jetzt auf die Bühne kommt, die nächsten 2 Jahre, Herr Egersdörfer. Und danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Das war sehr schön.